Angua stellte den Versuch ein, das Halsband an der Wand abzustreifen. Auf diese Weise hatte es keinen Zweck. Das an ihre Haut gepresste Silber wollte sie gleichzeitig vor Kälte erstarren lassen und verbrennen. Abgesehen davon, und für einen Werwolf war ein silbernes Halsband ein ziemlich großes, abgesehen davon, war sie gut behandelt worden. Man hatte einen Napf mit Nahrung zurückgelassen, einen hölzernen Napf. Der Wolf in ihr fraß daraus, während der menschliche Teil die Augen schloss und sich die Nase zuhielt. Ein zweiter Napf enthielt Wasser, das nach den Maßstäben von Ankh-Morpork recht sauber zu sein schien. Zumindest konnte sie bis auf den Grund sehen. In der Gestalt des Wolfes fiel es Angua sehr schwer, konzentriert zu überlegen. Es war, als würde sie versuchen, völlig betrunken eine Tür aufzuschließen. Sie konnte es durchaus bewerkstelligen, aber sie musste sich sehr konzentrieren. Ein Geräusch erklang. Anguas Ohren drehten sich wie Antennen. Etwas klopfte ein- oder zweimal gegen den Rumpf. Sie hoffte, dass das Pochen von einem Riff verursacht wurde, vielleicht ein Hinweis auf die Nähe von Land. Mit ein wenig Glück konnte sie ans Ufer schwimmen. Etwas klirrte. Sie hatte die Kette vergessen. Eigentlich war sie gar nicht notwendig. Angua fühlte sich so schwach wie ein Kätzchen. Kurz darauf vernahm sie ein anderes, rhythmisches Geräusch. Es klang, als bohrte sich etwas durch Holz. Eine winzige Spitze aus Metall wuchs direkt vor Anguas Schnauze etwa 2,5 Zentimeter aus der Wand, bevor sie verharrte. Und dann sprach jemand. Mehr als nur eine Person. Die Stimmen schienen aus weiter Ferne zu kommen und waren verzerrt. Vielleicht konnten sie nur von den Ohren eines Werwolfs wahrgenommen werden. Worte ertönten irgendwo unter ihren Pfoten.
»Du brauchst jetzt nicht mehr in die Pedale zu treten, Korporal Nobs.«
»Ich bin total geschafft, Feldwebel. Gibt es hier irgendetwas zu essen?« »Es ist noch ein bisschen Knoblauchsuppe übrig. Oder probier den Käse oder die Bohnen.« »Wir sitzen in einer Blechbüchse ohne Luft und ich soll den Käse probieren? Von den Bohnen ganz zu schweigen!« »Ich bin untröstlich, meine Herren. Es musste alles sehr schnell gehen.« Und ich brauchte Nahrungsmittel, die etwas länger halten.
Hier drin wird's inzwischen ein wenig stickig, wenn du verstehst, was ich meine.
Sobald es dunkel geworden ist, lasse ich das Seil ablaufen. Dann können wir auftauchen und frische Luft schnappen.
Mir genügt's, wenn wir die alte Luft loswerden. Herzlichen Dank.
Angua runzelte die Stirn, als sie versuchte, die Worte zu verstehen. Die Stimmen mochten verzerrt sein, aber sie klangen vertraut, ebenso ihr Tonfall. Ein vages Empfinden kroch durch den Nebel des animalischen Intellekts. Freunde. Und der kleine, unveränderliche Kern ihres Selbst dachte, meine Güte, demnächst lasse ich mich auch noch dazu hinreißen, Hände abzulecken. Sie senkte den Kopf in unmittelbarer Nähe der metallenen Spitze.
»Verstehe ich überhaupt nicht, wie du auf so etwas kommst, junger Mann. Schiffe versenken? Nein, ich begreife wirklich nicht, was jemand davon haben sollte.«
Namen. Einige der Stimmen hatten Namen. Das Denken wurde noch schwieriger wegen des Silbers. Wenn sie damit aufhörte und der Mattigkeit nachgab, dann vergaß sie vielleicht, wie man dachte. Ihr Blick klebte an der Spitze fest. Sie bestand aus Metall und hatte scharfe Kanten. Der winzige menschliche Teil ihres Ichs verfluchte die Dummheit des Wolfs und versuchte ihn darauf hinzuweisen, was es nun zu unternehmen galt. Es war nach Mitternacht. Der Mann aus dem Auskuck kniete vor 71 Stunden Ahmed auf dem Deck und zitterte.
»Ich weiß, was ich gesehen habe, Wali«, stöhnte er, »und die anderen haben es ebenfalls gesehen. Etwas stieg hinter dem Schiff auf und verfolgte uns, ein Ungeheuer.«
Ahmed blickte zum Kapitän, der mit den Schultern zuckte.
»Wer weiß, was sich in den Tiefen des Ozeans verbirgt, Wali.«
»Und dann der Odem des Monstrums«, ächzte der Seemann. »Fauchend ließ es den Atem entweichen.
und es stank wie von 1000 Aborten. Und dann sprach es.
»Tatsächlich«, erwiderte Ahmed, »das ist ungewöhnlich. Was sagte es?«
»Ich habe es nicht verstanden.«
Das Gesicht des Mannes verzerrte sich, als er versuchte, völlig unvertraute Silben aneinander zu fügen.
»Es klang wie«,
er schluckte und fuhr fort,
»bei den Göttern, Feldwebel, bin froh, dass wir das losgeworden sind.«
Ahmed starrte ihn an.
»Und was bedeutet das, deiner Meinung nach?«
»Ich weiß es nicht, Wally.«
»Du hast nicht viel Zeit in Ankh Morpork verbracht, oder?«
»Nein, Wally.«
»Kehr auf deinen Posten zurück.«
Der Mann wankte fort.
»Wir sind langsamer geworden, Wally«, sagte der Kapitän.
»Vielleicht deshalb, weil sich ein Seeungeheuer an unserem Kiel festhält?«
»Du beliebst zu scherzen, Herr, aber wer weiß, was durch den Aufstieg des neuen Lands geweckt worden ist.«
»Ich sehe mir die Sache selbst an«,
sagte 71 Stunden Ahmed. Er ging zum Heck des Schiffes. Dunkle Fluten plätscherten und gurgelten. Ein phosphoreszierendes Glühen zog sich am Rand des Kielwassers entlang. Er hielt lange Ausschau. In der Wüste hatten Leute, die schlecht beobachteten, eine geringe Lebenserwartung. Ein Schatten im Mondschein konnte tatsächlich nur ein Schatten sein oder auch jemand, der einem helfen wollte, den Weg zum Paradies abzukürzen. Die Dereks bekamen es oft mit der zweiten Schattenkategorie zu tun. Der Name Drek stammte nicht von ihnen selbst, obwohl sie ihn voller Stolz trugen. Das Wort bedeutete Feind. Feind aller anderen. Und wenn alle anderen nicht zugegen waren, begnügten sie sich damit, untereinander Feinde zu sein. Wenn man genau Ausschau hielt, konnte man den Eindruck gewinnen, dass ein dunkler Schemen dicht unter der schwarzen Wasseroberfläche dem Schiff in einem Abstand von etwa 100 Metern folgte. Wellen brachen dort, wo sie eigentlich gar nicht brechen sollten. Ein Riff schien hinter dem Segler zu schwimmen. Na sowas. 71 Stunden Ahmed war nicht abergläubisch, sondern doch gläubisch, weshalb er zu einer kleinen Minderheit bei den Menschen zählte. Er glaubte nicht an Dinge, an die zwar alle anderen glaubten, die dadurch aber keinen Platz in der Realität bekamen. Stattdessen glaubte er an die Dinge, an die niemand sonst glaubte und die tatsächlich existierten. Das dochgläubische Spektrum reichte von »Es wird besser, wenn du nicht daran herumfummelst«, bis zu »Manchmal passieren Dinge einfach«. Derzeit neigte er nicht dazu, an Seeungeheuer zu glauben, erst recht nicht an welche, die die Sprache von Ankh Morpork sprachen. Andererseits glaubte er fest daran, dass es auf der Welt viele Dinge gab, von denen er nichts wusste. In der Ferne sah er die Lichter eines Schiffes. Es schien nicht zu ihnen aufzuholen. Diese Sache war weitaus besorgniserregender. In der Dunkelheit hob 71 Stunden Ahmed die Hand zur Schulter und zog sein Schwert. Über ihm knarrte das Hauptsegel im Wind.